Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute besprechen wir die TKKG-Folge Das Geschenk des Bösen. Hallo Marc, du hast dir die Folge ja ausgesucht. Warum?
Hallo Heike. Als ich mit TKKG angefangen habe, wollte ich, wie wahrscheinlich viele, so sein wie Tarzan. Ich hatte auch mal Judo-Unterricht für 1-2 Stunden, hatte aber überhaupt kein Talent dafür. Ich habe dennoch TKKG weitergelesen und irgendwann habe ich gemerkt, weil ich mir ja selber auch einen eigenen Computer gekauft habe, eigentlich ist Karl cool. Und dann wollte ich irgendwann so sein wie Karl. Und in der heutigen Folge hat Karl meines Erachtens den größten Anteil in allen TKKG-Folgen. Er glänzt nicht nur durch Wissen, was ja seine ureigenste Funktion in der TKKG-Bande ist, sondern auch durch Handlungen. Und hier schlägt er sie sogar teilweise selbst vor. Und das wollten wir im Rahmen einer Podcast-Besprechung mal untersuchen, ob mein Eindruck sich auch bewahrheitet. Starten wir mit den speziellen Fakten. Das Geschenk des Bösen, Band 36 im Hörspiel. Es ist aus Mitte der 80er. Es ist ein sehr kurzes Hörspiel, gerade mal 35 Minuten. Hat sehr viel Musik, sodass der reine Sprechanteil gerade mal etwas über 30 Minuten darstellt. Die Vorlage ist in diesem Fall ein Taschenbuch, auch aus Mitte der 80er. Die Geschichte fällt also aus der normalen Zählung der TKKG-Bände heraus und liegt zwischen der Zeit, wo Tarzan gerade noch Tarzan heißt, die Entführung der Mondscheingasse, und die Folge, in der Tarzan sich umbenennt in Tim, die weiße Schmugglerjacht. Auf dem Titelbild sehen wir eine Szene, die so im Hörspiel vorkommt. Es ist Szene 3, zwei Personen an einem Tisch mit Pokerkarten. Der eine hat einen riesigen Haufen Geld vor sich, der andere nicht, aber dafür hat er eine Pistole und bedroht den mit Geld. Der Klappentext beschreibt auch ungefähr Szene 1 und 3. Gabi bringt einen neuen Fall an und Alfred Eggebrecht, um den es in der Folge ja geht, raubt Geld von seinen Zockerkumpanen. Der Handlungszeitraum der Folge ist in etwa eine Woche. Und der Fall startet mit Gabi, die ganz aufgeregt den Rest der TKKG-Bande trifft und sagt, sie hätte einen neuen Fall an Land gezogen.
Ich habe die Geräuschkulisse in dieser ersten Szene immer so interpretiert, als ob TKKG sich auf dem Schulhof trifft. Da die Szene aber mit einer allgemeinen Begrüßung startet, müsste das entweder dann vor der ersten Unterrichtsstunde stattfinden oder es ist doch nach der Schule und sie treffen sich in der Stadt wieder. Gabi erklärt ihren Freunden auf jeden Fall, dass sie einen neuen Fall an Land gezogen hat. Es geht um Alfred Eggebrecht, den Bruder ihres Lehrers Axel Eggebrecht. Dieser Alfred ist ein Zocker und damit hat er sich in Schwierigkeiten gebracht. Er hat nämlich sein ganzes Geld verspielt. Und Axel, der sich ein bisschen für seinen Bruder verantwortlich fühlt, hat mit Kommissar Glockner gesprochen und ihn gebeten, doch sämtliche illegalen Spielhöllen der Stadt auszuheben, damit sein Bruder keine Gelegenheit mehr hat, sich weiter um Kopf und Kragen zu spielen. Gabi kommentiert jetzt, dass Kommissar Glockner erstens gar nicht zuständig ist. In dieser Stadt gibt es nämlich ein eigenes Glücksspieldezernat. Und zweitens auch im Moment gar nicht da ist, weil er auf einer Tagung sich befindet. Daraus schließt Gabi natürlich, das kann jetzt nur ein Fall für TKKG sein. Das professionelle Glücksspieldezernat kann da überhaupt gar nicht helfen. Wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Karl wirft dann ein, dass der Ansatz, sämtliche illegalen Spielhöllen auszutrocknen, auch relativ weltfremd ist. Es müsste mindestens 30 davon in der Stadt geben. Woher er auf diese Zahl kommt, woher er das überhaupt wissen will, weiß ich nicht. Und ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, ob das eine realistische Zahl ist oder ob das einfach nur eine Hausnummer ist. Des Weiteren kommt Karl seiner Funktion in der TKKG-Bande als Wissensautomat dann noch insofern nach, dass er erklärt, dass Zockerei oft eine Sucht zugrunde liegt und dass die Spielsucht eigentlich vergleichbar wäre mit der Schokoladensucht von Klößchen, was Klößchen natürlich erstmal vehement dementiert. Wie wollen TKKG nun ihren neuen Fall aufziehen oder wie wollen sie vorgehen? Karl schlägt vor, dass sie erstmal Alfred beobachten sollen, seinen illegalen Zockertreff aufspüren und ihn irgendwie davon abhalten, weiter Geld zu verspielen. Und dazu sollten sie Alfred einfach beschatten. Sie wissen, wo er wohnt. Er wohnt nämlich zur Untermiete bei seinem Bruder. Und der Plan wird gefasst, dass die Jungs heute Abend sich einfach mal auf den Weg machen und Alfred beschatten und die Lage peilen, wo er sich denn eigentlich nachts so rumtreibt. Karl soll damit mit der Beschattung beginnen, weil er als Externer am ehesten abends noch sich in der Stadt frei bewegen kann. Und Tarzan und Klößchen stoßen dann später dazu, sobald sie sich heimlich aus dem Internat abgeseilt haben.
Dass Karl hier die tragende Idee hat, dass man Alfred Eggebrecht observieren soll, um herauszufinden, wo sein Zockertreff ist, ist im Buch anders. Da kommt die Idee nämlich von Tarzan. Insofern hat hier der Autor des Hörspielskriptes Karl schon eine höhere Rolle eingeräumt. In der nächsten Szene sind wir nun mit Tarzan und Klößchen im Internat. Karl hat angerufen. Er hat Alfred Eggebrecht verfolgt vom Haus des Lehrers bis zu einem Zockertreff, der in einem Bahnhofsviertel ist. Und wie es in den 80ern wohl üblich war, war am Ende der Straße dann auch eine Telefonzelle. Wir haben uns das so vorgestellt, dass Karl dann also in der Telefonzelle stand, mit dem Internat telefoniert hat und dabei gleichzeitig das Haus im Blick behalten hat. Denn es hätte ja können sein, dass Alfred Eggebrecht nochmal herauskommt und irgendwo anders hingeht. Nachdem Tarzan und Klößchen nun die Adresse erfahren haben, wo sie hin sollen, müssen sie halt warten, bis Zapfenstreich ist und der EVD seine letzte Runde gemacht hat. Als das passiert ist, schleichen sie sich raus auf den Flur und öffnen das Fenster. In der ganzen Szene gibt es recht viele Geräusche, die sich mit Öffnen oder Schließen von Türen oder Fenstern und Quietschen beschäftigt. Allerdings können sie jetzt noch nicht gleich abhauen, denn Assessor Langenbein macht doch noch eine letzte Runde und er ist schon auf der Treppe. Und das Internat ist irgendwie so gebaut, dass das den Rückweg von Tarzan und Klößchen ins Adlernest verbaut. Sprich, sie müssen sich irgendwo anders verstecken und sie nehmen den Waschraum. Assessor Langbein schaut in eine Nachbarbude, das Wigwam, denn er hat eine Obsession, dass immer und überall heimlich geraucht wird. Und schlussendlich kommt er auch zum Adlernest, sieht wohl, dass da niemand drin ist und kontrolliert auch die Waschräume. Als Tarzan merkt, dass sie aus der Geschichte nicht mehr so einfach rauskommen, ziehen er und Klößchen sich bis auf die Unterhosen aus und werfen alle Kleider, Schuhe und auch die Strickkleider aus dem Fenster in den Hof hinunter. Dann kommt Assessor Langbein, findet sie, ist etwas verwundert, dass sie doch recht leicht bekleidet nachts hier durch die Gegend laufen. Tarzan erklärt, dass sie, was die Gesundheit angeht, sich abhärten wollen, deswegen würden sie auch barfuß laufen. Und auch die Verdächtigung des Lehrers, dass Tarzan raucht, zählt er alle seine Sportarten auf, in denen er wirklich gut ist, in denen man viel Luft braucht und wie er sagt, das bringt ein Raucher nicht. Damit ist diese Verdächtigung schon mal entkräftet und auch Klößchen ist nicht wirklich der Typ, der Zigarren raucht, wie der Lehrer behauptet, sondern er steht, wie er sagt, nur auf Schokolade. Diese Szene haben sie dann gut überstanden, sie werden zurück ins Adlernest geschickt und müssen nun halt warten, bis der Lehrer weg ist. Dann können sie abhauen, die Räder nehmen und zu Karl fahren. Das ist jetzt logistisch sehr kompliziert, denn im Buch ist es sehr genau beschrieben. Zuerst geht nämlich Tarzan mit dem Nylonseil, was auf dem Speicher liegt, schon wieder zum Flurfenster, seilt sich ab, holt die Kleider aus dem Hof, zieht sich an, denn es ist kalt, klettert irgendwie mit Klößchens Kleider und der Strickkleider und den Schuhen am Nylonseil wieder hoch, rollt das ein, geht ins Adlernest, dort zieht sich Klößchen an, dann müssen sie schon wieder in den Flur hoffen, dass kein Lehrer kommt und können dann endlich mit der Strickleiter wirklich runterklettern, wie sie es eigentlich ursprünglich vorgehabt haben. Und nach dieser Verzögerung dauert es dann recht lange, bis sie an ihrem Zielort ankommen.
Nachdem Tarzan und Klößchen jetzt endlich im Bahnhofsviertel an ihrem vereinbarten Treffpunkt angekommen sind, beschwert sich Karl erstmal, dass sie so lange gebraucht haben, aber sie klären ihn auf, naja, Assessor Langbein hat uns aufgehalten, aber jetzt sind wir ja da. Was ich noch interessant fand, ist, dass wir uns ja Mitte der 80er, also in Vor-Handy-Zeiten befinden. Und insofern hat die TKKG-Bande hier schon Glück, dass Alfred Eggebrecht so ein treuer Zocker ist und sich nicht in der letzten Zeit, also seit dem Anruf von Karl im Internat, anders entschieden hat und einen anderen Zockertreff aufgesucht hat. Denn wie Karl seine Freunde da hätte verständigen wollen, ist mir nicht ganz klar. Denn er hätte ja auch nicht einfach jederzeit nochmal im Internat anrufen können. Nach Zapfenstreich hätte ja niemand mehr Tarzan ans Telefon gerufen. Alfred ist aber einfach nur zu seinem üblichen Zockertreff anscheinend gegangen. Karl hat beobachtet, dass ein Fenster in einem bestimmten Gebäude erleuchtet ist. Zu diesem Fenster führt auch glücklicherweise eine Feuerleiter hinauf und der Plan ist jetzt erstmal da hochzusteigen, durchs Fenster zu luchsen und die Lage zu peilen, was da eigentlich so vor sich geht. Das wäre natürlich erstmal Tarzans Aufgabe, aber Karl insistiert, dass er auf jeden Fall mitkommen will, denn über Glücksspiel und zumal über illegales Glücksspiel weiß er so gut wie nichts und um sich weiterzubilden tut er alles, da würde er sogar diese verrostete Feuerleiter hochturnen. Tarzan ist erstmal total perplex und fragt dreimal nach, Karl, bist du sicher? Du willst diese Feuerleiter da hochklettern? Du bist der Computer, du machst sowas nie. Aber Karl ist in dieser Folge wirklich sehr proaktiv und sagt, ey Tarzan, wenn du keine Lust hast, gehe ich auch alleine.
Und das ist auch eine Änderung gegenüber dem Buch. Im Buch steigt nämlich Tarzan alleine hoch. Und hier wurde Karl wieder, man könnte schon sagen, aktiviert.
Ich kann mir allerdings vorstellen, dass das einfach ein dramaturgischer Kniff ist, damit am oberen Ende dieser Feuerleiter ein Dialog stattfinden kann. Ansonsten müsste Tarzan ja wieder Selbstgespräche führen, was er da durch das Fenster beobachtet. Klößchen betätigt sich jetzt hier noch ein bisschen als Bremser. Er meint, ja, diese wackelige Feuerleiter, mein Leben würde ich jetzt nicht unbedingt für diesen komischen Alfred Eggebrecht, den wir sowieso gar nicht kennen, aufs Spiel setzen. Das ist ja sowieso hier schon der Gipfel der Hilfsbereitschaft, den wir stürmen. Aber Karl erinnert ihn daran, dass diese Hilfeleistung nicht unbedingt in erster Linie Alfred gilt, sondern sie tun es ja für ihren Lehrer Axel. Und der habe ja bei der letzten Versetzung dafür gesorgt, dass Klößchen nicht eine Ehrenrunde hätte drehen müssen.
Und diese Information hat TKKG von drei Lehrern bekommen, nämlich von Bienert, Domschke und Kausch. Und wir haben ja mal eine Lehrerliste der ersten 31 Bände gemacht. Dr. Bienert gibt es wirklich, er ist Sportlehrer. Auch einen Dr. Kausch gibt es, er ist Biologielehrer. Nur den Namen Domschke, der kommt uns hier das erste Mal unter. Wir können also nicht sagen, was der unterrichtet.
Nach diesem Geplänkel erklimmen Tarzan und Karl jetzt tatsächlich diese Feuerleiter. Wobei wir uns gedacht haben, dass es wahrscheinlich eher eine Feuertreppe sein wird, denn alle Aktionen, die da später stattfinden, wären auf einer Leiter doch eher schwierig durchzuführen. Und auch die Geräusche, wenn sie später nochmal absteigen, klingen für uns eher nach Treppe als nach Leiter. Sie steigen also hoch bis zu diesem erleuchteten Fenster und peilen die Lage. Es handelt sich tatsächlich um einen Zockertreff. Sie sehen Alfred Eggebrecht zusammen mit drei anderen Leuten an einem Tisch sitzen. Die anderen drei haben jeweils Geldstapel vor sich, Alfred nicht, und er unterschreibt gerade irgendwas, wahrscheinlich einen Schuldschein. Plötzlich zieht allerdings Alfred Eggebrecht eine Pistole, schließt die Tür von innen ab, sodass niemand anders in dieses Zimmer mehr reinkommt, bedroht seine Mitspieler, krapscht sich das Geld, das auf dem Tisch liegt, und versucht rückwärts, während er die anderen mit der Pistole in Schach hält, mit der Hand auf dem Rücken das Fenster zu öffnen, und es sieht so aus, als ob er mit dem Geld durch das Fenster abhauen wollte. Jetzt tritt Tarzan in Erscheinung, er drückt Alfred Eggebrecht den Finger in den Rücken, damit der den Eindruck hat, dass er selbst mit einer Waffe bedroht wird, übernimmt die Pistole von Alfred, bedroht sämtliche Leute durch das Fenster, die sich noch in diesem Zimmer befinden, und nötigt Alfred, das Geld wieder zurückzulegen und durch das Fenster über die Feuertreppe abzuhauen.
Als Tarzan Alfred den Finger in den Rücken drückt, macht Alfred eine Äußerung, die ich nicht wirklich verstehen kann. Er sagt nämlich sowas wie, war doch nur ein Spaß. Hast du eine Idee, was genau ein Spaß sein sollte? Ich vermute mal der Überfall. Aber wem sagt er das denn? Und was erwartet er, dass danach passiert? Dass sie dann fröhlich weiterspielen?
Ich denke, das ist einfach nur eine Kurzschlussreaktion. In dem Moment, wo er merkt, dass jemand hinter ihm steht, weiß er, er hat verloren. Er kommt mit diesem Raub nicht durch. Und da er von TKKG natürlich überhaupt keine Ahnung hat, muss er den Eindruck haben, dass ein Komplize von seinen Mitspielern da draußen vor dem Fenster steht, der ihn jetzt aufhalten will. Und war doch nur Spaß, war doch nicht so gemeint, ist halt das Erste, was ihm einfällt, um das Ganze zu beschwichtigen. Ich glaube nicht, dass er denkt oder dass irgendjemand seiner Mitspieler ihm abnehmen würde, dass das ein Spaß war, dass er jetzt mit dem Geld die Feuertreppe runterturnt, zum Vordereingang wieder reinkommt, ihnen das Geld zurücklegt und sagt, haha, lustiger Witz. Die Verwirrung der Zocker nutzen Tarzan, Karl und Alfred aus, um jetzt schnell über diese Feuerleiter zu verschwinden. Alfred ist jedenfalls not amused, dass Tarzan hier seinen Raub verhindert hat. Er meint, ich hatte das Geld doch schon, ich wäre entkommen, die kannten mich nicht. Du hast mir hier alles versaut. Wogegen Tarzan dagegen hält, ja, aber was denkst du denn, die Zocker hätten dich doch gefunden, die hätten dich doch alle gemacht. Am Fuße dieser Feuertreppe angekommen, sammeln sie jetzt auch Klößchen ein und alle vier hauen schnell ab.
TKK und Alfred rennen, beziehungsweise die Kinder fahren Fahrrad, Alfred rennt. Zuerst wollen sie nur Meter zwischen sich und die Zockerbude bringen und danach schlagen sie den Weg zu Axel Eggebrechts Wohnung ein. Dort angekommen klingelt Tarzan ganz normal, der Lehrer öffnet, er hat eine Vorliebe für japanische Lebensart und trägt einen Kimono.
Die Begrüßung fand ich jetzt etwas merkwürdig. Axel freut sich offensichtlich, Tarzan zu sehen. Ach, hallo Tarzan, schön, dass du mich mal besuchst. Oh, wieso ist Alfred denn dabei? Er scheint sich also überhaupt nicht über die Uhrzeit zu wundern, nach diesem ganzen Assessor Langbein-Zwischenspiel. Und dann mussten sie erst noch in die Stadt fahren und diese ganze Zockerbeobachterei. Also mittlerweile muss es mindestens 11 Uhr sein. Dass sich also ein Lehrer im Internat nicht wundert, dass Tarzan und seine Freunde sich um diese Zeit noch in der Stadt rumtreiben, fand ich schon etwas merkwürdig.
Sie gehen alle hinein. Das Wohnzimmer ist auch japanisch eingerichtet. Es gibt zum Beispiel eine Vase und auch ein Samurai-Schwert. Tarzan lässt nun eine recht fadenscheinige Begründung vom Hocker, dass die TKKG-Bande durch das Bahnhofsviertel gefahren sind und per Zufall ein Gebäude gesehen hätten. Das wäre ihnen aus irgendwelchen Gründen aufgefallen. Und sie hätten dort Alfred angetroffen, der gerade dabei war, einen Raub zu begehen. Axel wäscht dann seinem Bruder den Kopf mit Waffe, einen Raub, dafür kommst du ins Gefängnis. Und dann kommt Alfred mit seiner lächerlichen Begründung, ach, die Waffe, die wäre ja noch nicht mal geladen und außerdem wäre sie kaputt. Und dann kommt eine Szene, die ich als Kind sehr lustig fand. Als Erwachsener kann ich da aber nur den Kopf drüber schütteln. Tarzan nimmt das nämlich irgendwie für bare Münze, nimmt die Waffe, richtet sie auf eine Vase und drückt ab. Und oh Wunder, es löst sich ein Schuss, die Vase zerspringt in 1000 Scherben. In der Szene klopft sich Tarzan gefühlt selbst auf die Schulter, denn wie er erzählt, hat er die eiserne Regel befolgt, niemals eine Waffe auf einen Menschen zu richten. Und dafür scheint er sich selbst feiern zu wollen. Er hat allerdings nicht so weit gedacht, dass eine Waffe möglicherweise ja auch einen Querschläger erzeugen kann. Und wenn er dann jemanden trifft und der jemand stirbt, dann weiß ich nicht, wie sich das juristisch erklären lässt. Insofern, Tarzan ist hier einfach nur rücksichtslos, naiv, denkt nicht nach, zumindest grober Unfug.
Und seine Aussage, er würde ja nicht mal ein Blasrohr für Holunderbeeren auf einen Menschen richten, ich finde, da klaffen Anspruch und Wirklichkeit sehr auseinander. So nach dem Motto, wir sind ja so friedlich, wir würden niemals einem Menschen ein Haar krümmen, aber dann nehme ich einfach mal eine Waffe von irgendeinem windigen Typen in die Hand und schieße damit in der Gegend rum, auch wenn der mir versichert, dass die nicht geladen ist.
Axel reagiert auch wieder recht seltsam in der Szene, denn er sagt nur so etwas wie, oh, meine Vase ist kaputt. Es scheint ihm also als Lehrer völlig egal zu sein, dass da ein Jugendlicher mit einer Waffe rumgefuchtelt hat. Alfred versucht sich auch rauszureden, oh, die Waffe geht ja jetzt plötzlich wieder, aber es glaubt ihm natürlich keiner. Es ist jetzt auf jeden Fall so, nach dieser Raubüberfallszene kann sich Alfred nicht mehr in den Zockerbuden sehen lassen. Und weil das Geld dort geblieben ist, hofft Tarzan, dass auch die Suche nach Alfred nicht allzu intensiv betrieben wird. Klößchen schlägt es noch vor, dass man die Vase ja vielleicht kleben könnte. Das geht aber nicht. Er hinkt mit seinen Gedanken so ein paar Szenen hinterher. Dann verabschieden sich die drei. Sie müssen zurück, bitten aber den Lehrer nicht so genau auf die Uhr zu schauen. Und auch der Assessor würde sich hier nicht so wirklich dafür interessieren, wo sie sich gerade aufhalten. Axel ist das, wie wir ja schon gesehen haben, auch recht egal. Er freut sich nur, dass sie seinem Bruder geholfen haben und auch er möchte seinem Bruder weiterhelfen. Ihm ist allerdings klar, woher die TKKG-Bande von Alfred weiß. Da war nichts mit Zufall und ein Gebäude ist uns aufgefallen. Sondern er hat mitbekommen, dass Gabi gelauscht hat, als Axel bei ihrem Vater war. Und dann hat sie natürlich den Rest der TKKG-Bande verständigt. Damit verabschieden sich die drei. Allerdings hat Tarzan ein sehr schlechtes Gefühl. Er glaubt, dass die Zocker ihre Spur haben und dass sie ihnen nochmal begegnen werden.
Mittlerweile ist es wirklich spät geworden. TKK sind auch schon sehr müde. Auf dem Heimweg beginnt es jetzt auch noch zu regnen. Die drei wollen nur noch ins Bett. Daraus wird allerdings nichts, denn irgendwann werden sie von einem Auto überholt, das sie abdrängt und zum Anhalten zwingt. Aus dem Auto steigen zwei Typen aus und sie erkennen zwei der Mitspieler von Alfred Eggebrecht wieder. Somit hat Tarzan sein Gefühl nicht getäuscht. Die Zocker haben tatsächlich ihre Spur aufgenommen, wie auch immer sie das gemacht haben. Einer dieser beiden Schläger quatscht sie jetzt erstmal dumm von der Seite an. Sag mal, was fällt euch eigentlich ein, diesen komischen Latschi da zur Flucht zu verhelfen? Bist du etwa hier der Anführer der Poppergruppe? Und anscheinend richtet er diese Frage an Karl und ausnahmsweise mal nicht an Tarzan. Und Karl reagiert dann absolut in Tarzan-Manier, denn seine Antwort ist so genial, dass wir die hier mal zitieren müssen. passt allerdings von der Art her auch eher zu Tarzan. Aber in dieser Folge hat wirklich Karl mal einen lustigen Auftritt mit, also erstens blockieren sie hier die Straße, zweitens sind wir keine Poppergruppe, drittens bin ich nicht der Anführer und viertens, was wollen sie eigentlich von uns?
Das ist auch meine Lieblingstextstelle im Hörspiel. Karl ist hier schlagfertig und mutig und das ist ganz im Gegensatz zum Buch. Im Buch ist es nämlich genauso, wie du es auch gesagt hast. Da reagiert nämlich Tarzan, denn er wurde auch angesprochen.
Aber auch das Hörspiel rückt hier die Figuren wieder zurück, so wie man sie kennt. Tarzan sagt nämlich, lass mal Karl, ich übernehme das hier jetzt mal. Es entwickelt sich eine Prügelei natürlich zwischen Tarzan und diesen beiden Schlägern. Allerdings unter Einteilnahme von Karl und Klößchen. Karl schmeißt dem einen nämlich irgendwie das Fahrrad vor die Füße und Klößchen knüppelt den anderen mit seiner Luftpumpe nieder. Die beiden Schläger sind auf jeden Fall so weit außer Gefecht gesetzt, dass die drei Jungs auf ihren Fahrrädern flüchten können. Und da sie jetzt einen Feldweg nehmen, auf dem das Auto ihnen nicht folgen kann, entkommen sie dann auch glücklich. Klößchen kommentiert dann noch, ha, die werden noch lange an uns denken. Naja, wenn ich ehrlich bin, vielleicht auch ein bisschen an Tarzan.
Die nächste Szene ist sehr kurz. Es ist der Folgetag. Es gibt eine Nachlese auf dem Schulhof in der großen Pause. TKK sind sehr müde, Gabi aber frisch wie eh und je. Sie sind sich alle einig, sie hätten Alfred jetzt damit noch nicht gerettet, der würde weiter auf der schiefen Bahn nach unten gleiten und man überlegt, was man jetzt noch tun könnte, um ihm weiter zu helfen. Da sie wissen, wo er arbeitet, nämlich an der Gepäckaufbewahrung am Hauptbahnhof, einigen sie sich darauf, dass sie ab 14 Uhr dort einfach aufschlagen und ihn während der Arbeitszeit observieren. Das fand ich jetzt ein bisschen seltsam, denn mir ist nicht klar, was sie erwarten während Alfreds Arbeitszeit. Der wird nicht im Hinterzimmer eine illegale Spielhölle aufmachen. Und Klößchens Vermutung, naja, vielleicht geht er ja seinen Lottozettel während der Arbeitszeit ausfüllen. Dafür braucht man auch keine vier Jugendliche, die das dann investigativ herausfinden. Klößchen bremst hier, Karl ist aber der Meinung, wir müssen weitermachen, denn vielleicht ist Alfred ja besserungsfähig. Tarzan wirft jetzt noch ein, dass Axel sich erkältet hat. Er würde ein paar Tage an seinem Landhaus am See entspannen. Er wäre also nicht da, um auf seinen Bruder aufzupassen. Und vielleicht würde das ja bedeuten, dass Alfred jetzt besonders gefährdet ist und besonders schnell auf der schiefen Bahn nach unten gleitet.
Diese Erklärung mit der Erkältung und dass Axel sich deshalb in sein Landhaus zurückzieht, finde ich jetzt auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. TKK waren schließlich gestern am späten Abend bzw. mitten in der Nacht noch bei ihm und da war von einer Erkältung noch überhaupt nichts zu merken. Außerdem frage ich mich, wo Tarzan das jetzt schon wieder her wissen will, dass Axel sich in sein Landhaus zurückzieht. Aber gut, die Wege im Internat sind vielleicht kurz und das mag er noch in Erfahrung gebracht haben. Trotzdem, diese Erkältung nehme ich Axel nicht wirklich ab. Allerdings braucht man ihn wohl in seinem Landhaus aus dramaturgischen Gründen. In der nächsten Szene sind wir jetzt tatsächlich nachmittags am Hauptbahnhof. TKKG wollen, wie gesagt, Alfred während der Arbeitszeit überwachen. Das gestaltet sich jedoch schwierig, denn Alfred arbeitet hinter den Kulissen in der Gepäckaufbewahrung, sodass TKKG überhaupt keinen Sichtkontakt haben. Jetzt beraten sie, dass sie diese Beschattung ja auch nicht ewig aufrechterhalten können. Tarzan und Klößchen können ja nicht jeden Abend aus dem Internat türmen. Wo ich mich dann auch frage, was hatten sie denn vor? Wie lange wollten sie Alfred Eggebrecht überwachen und wie wollten sie das überhaupt lückenlos rund um die Uhr vonstatten gehen lassen? Und was erwarten sie sich davon? Während dieses Nachmittags ergeben sich dann allerdings doch ein paar neue Anhaltspunkte. Gabi erkennt nämlich plötzlich, dass ein Mann an der Gepäckaufbewahrung auftaucht, den sie identifiziert als Plotcheck. Einen Ganoven, den sie von ihrem Papi kennt, der hat ihn ihr gezeigt, er hat irgendwie mit illegalem Glücksspiel zu tun. TKKG beobachten nun, dass dieser Plotcheck an der Gepäckaufbewahrung einen Aktenkoffer abgibt, den Gepäckschein, den er dafür erhält, in einen Briefumschlag steckt und diesen Briefumschlag in einen Mülleimer wirft. Das erscheint ihnen jetzt doch etwas auffällig. Sie argwöhnen sofort, dass das eine verdeckte Übergabe ist, dass in diesem Koffer Geld oder Drogen sein müssen. Und dieser Verdacht erhärtet sich noch dadurch, dass die beiden Schläger, die TKK gestern auf dem Heimweg überfallen haben, auftauchen und sich auffällig in der Nähe dieses Mülleimers postieren, also offensichtlich den weggeworfenen Gepäckschein im Auge behalten. Sowohl TKKG als auch diese beiden Schläger beäugen jetzt also weiterhin diesen Mülleimer – Es taucht jedoch niemand auf, der sich für diesen Gepäckschein zu interessieren scheint. Und nach einiger Zeit kommt die Müllabfuhr und der Inhalt des Papierkorbs landet in einem großen Container. Jetzt ist also klar, an diesen Gepäckschein kommt niemand mehr ran. Alle haben ein großes Fragezeichen überm Kopf und damit endet die Szene.
In der nächsten Szene, die nahtlos anschließt, befindet sich TKKG in einem Café. Sie sind ja müde, sie bestellen Espresso und nach ein oder zwei schlägt das Koffein auch rein. Karl putzt laufend seine Brille, Klößchen rutscht unruhig auf dem Stuhl rum und Gabi riedelt doppelt so schnell wie sonst. Am Anfang ist allen unklar, was sollte denn diese ganze Übergabe? Da der Gepäckschein bewacht wird, scheint der, der den Aktenkoffer abgegeben zu haben, ja nicht zu wissen, wer kommt und wer ihn bekommen soll. Insofern ist es vielleicht eher sogar eine Erpressung. Jetzt hat Tarzan eine Idee, die sich im Nachhinein als richtig herausstellt. Sie wären doch alle ziemlich blöde gewesen, denn sie wissen doch, dass Alfred Eggebrecht in der Gepäckaufbewahrung arbeitet. Und er kommt natürlich an den Koffer ran ohne Gepäckschein. Da habe ich mich dann gefragt, wenn das wirklich so ist, ist das intelligent, dass Alfred Eggebrecht eine Eigenschaft benutzt, die nur er hat, nämlich in der Gepäckaufbewahrung zu arbeiten und dort auch die Übergabe zu machen? Denn Plotcheck sieht ja, dass niemand diesen Schein abholt. Das heißt, es ist klar, wer in den Koffer kommen will, muss es auf anderem Wege tun. Und er kommt natürlich dann auch auf die Idee, nun gut, das wird möglicherweise einer sein, der dort arbeitet. Es ist natürlich nicht klar, dass es Alfred ist. Es könnte auch jeder x-beliebige andere Arbeiter sein, vielleicht auch einer aus der anderen Schicht. Und wenn diese Koffer beispielsweise eine Woche dort bleiben, bevor sie aufs Fundbüro gehen, dann könnte es auch jemand sein, der vielleicht jetzt noch 3 Tage im Urlaub ist. Dennoch ist die Grundmenge an Personen, die auf diese Art an den Koffer rankommen, sehr klein. Und irgendwie, finde ich, macht sich Alfred da selbst verdächtig. Ich finde das also nachgerade blöde. Wie siehst du das denn?
Auf den ersten Blick finde ich die Idee gar nicht mal so schlecht. Natürlich, wenn man zweimal drüber nachdenkt, wird man darauf kommen, dass vermutlich jemand, der auch ohne diesen Gepäckschein an den Koffer kommt, hinter dieser Übergabe steckt. Und dann kommt man relativ schnell auf Alfred. Ob man jetzt allerdings sowohl Alfred als auch den Ganoven in einem TKKG-Hörspiel diese 2 Schritte-Gedanken zutrauen kann, steht auf einem anderen Blatt.
Nachdem Tarzan nun diesen Gedanken hat, ist der nächste Schritt klar. Sie düsen ab und fahren zu Axels Wohnung, denn dort wird höchstwahrscheinlich Alfred Eggebrecht jetzt auch sein und das Geld zählen oder was sonst in dem Koffer gewesen ist.
Bei Eggebrechts angekommen sehen sie, dass ein blauer Ami-Schlitten vor dem Haus steht, was kommentiert wird mit: Aha, Plotcheck und Co. sind also auch schon auf den richtigen Gedanken gekommen und haben sich auch schon hier eingefunden. Das ist mir jetzt nicht wirklich klar, woher sie dieses Auto kennen wollen. Das wurde im Hörspiel zumindest vorher nie erwähnt. Und auch der Überfall in der Nacht auf TKK wurde nicht mit einem Ami-Schlitten, sondern mit einem Mercedes ausgeführt. Also auch da gibt es keine Querverbindung. Trotzdem sind TKKG jetzt gewarnt, dass sie offensichtlich nicht nur mit Alfred zu tun bekommen, sondern auch mit Plotcheck und seinen Schlägern. Daraufhin wird beschlossen, dass nur Tarzan, Karl und Klößchen vorrücken wollen. Gabi soll sich im Hintergrund halten und, wenn da wirklich was läuft, die Polizei verständigen. TKK treten jetzt die Flucht nach vorne an, also diesmal ist nichts mit Anschleichen oder mal kurz durchs Fenster die Lage peilen. Sie gehen einfach auf die Haustür zu und klingeln. Und tatsächlich kommt einer der beiden Schläger, die sie in der Nacht überfallen haben, und macht die Tür auf. Tarzan überwältigt ihn sofort. Diesmal braucht er auch nicht die Hilfe von Klößchens Luftpumpe. Er schlägt ihn einfach mit einem Schlag K.O. und TKK rücken vor in die Wohnung.
Ich habe jetzt hier nicht verstanden, warum der Verbrecher überhaupt die Tür aufmacht, wenn es klingelt. Wie wir später sehen werden, sind ja alle da. Haben die noch weitere Verstärkung gerufen, die dann vorbeikommen soll?
Nachdem der erste Ganove also jetzt schon außer Gefecht gesetzt ist, dringen sie weiter in die Wohnung vor, wie gesagt, sehen durch die nächste Tür, dass Plotcheck an einem Tisch sitzt, einen Haufen Geld vor sich und Alfred mit blutender Nase in einem Sessel hängt. Tarzan schnappt sich jetzt das Samurai-Schwert von der Wand, hält alle in Schach und wartet darauf, dass die Polizei, die Gabi inzwischen verständigt hat, auftaucht. Die kommt auch sehr schnell. Ein Kommissar trifft ein und fragt erstmal, was ist denn hier los? Tarzan erklärt die Lage, Plotcheck sei ein Falschspieler, die Schläger hätten TKKG aufgespürt und überfallen und offenbar wollten sie Alfred gerade das erpresste Geld wieder abnehmen. Das ist jetzt hier allerdings auch wieder nur eine Vermutung von Tarzan, die meines Erachtens durch nicht viele Fakten gestützt ist. Wenn der Erpresste kurz nach der Übergabe sich das Geld wiederholt, dann frage ich mich, warum er überhaupt bezahlt hat und sich nicht einfach geweigert hat, das Geld überhaupt zu übergeben. Die einzige Erklärung, die mir dazu eingefallen ist, ist, dass er eben nicht wusste, wer der Erpresser ist. Sprich, die Theorie wäre also, Plotcheck wird erpresst, weiß nicht von wem, beugt sich dieser Erpressung, übergibt den Koffer am Bahnhof und postiert seine Komplizen, um den Abholer dieses Gepäckscheins zu verfolgen. Und nachdem er festgestellt hat, dass sich niemand für den Gepäckschein interessiert, ist er dann auch auf den Gedanken gekommen, okay, es muss jemand sein, der in der Gepäckaufbewahrung arbeitet. Wie er dann allerdings ausgerechnet auf Alfred kommt und keinen seiner Kollegen verdächtigt, ist dann auch wieder eine andere Frage.
Das wird jetzt wiederum im Buch recht gut erklärt, denn Plotcheck ist nur rein per Zufall auf Alfred gekommen. Plotcheck macht ja ein illegales Glücksspiel, wie wir von Gabi wissen, und er hat Schuldscheine aufgekauft von einem Typ, dem Alfred Geld schuldet. Das Geld ist in dieser Woche fällig. Der eigentliche Geldgeber ist aber der Meinung, Alfred kann nicht zahlen, hat also die Schuldscheine mit etwas Verlust für ihn an Plotcheck verkauft, soll der sich doch damit rumschlagen. Deswegen kamen Plotchecks Schergen und haben bei Alfred dann den Koffer gefunden, den sie ein paar Stunden vorher am Bahnhof abgegeben haben. Und so fällt das alles per Zufall hier zusammen.
Alfred bestätigt jetzt Tarzans Theorie, dass er Plotcheck tatsächlich erpresst hat. Und der Grund ist, dass Alfred beobachtet haben will, wie Plotcheck seine Frau erschlagen hat. Das bestreitet Plotcheck jedoch. Er hätte sich wohl mit seiner Frau gestritten, aber sie sei quietschfidel und das könne der Kommissar gerne überprüfen. Die nächste Frage ist dann natürlich, warum Plotcheck, wenn er sich überhaupt nichts hat zu Schulden kommen lassen, überhaupt auf diese Erpressung eingegangen ist. Da versucht er sich rauszulavieren, dass er einfach nur wissen wollte, wer der Erpresser war, um diesen dann anschließend der Polizei zu übergeben. Das glaubt natürlich auch kein Mensch. Plotcheck ist ein Verbrecherboss. Ich denke eher, es ging hier nach dem Motto, das ist meine Stadt, in meiner Stadt pinkelt mir keiner ans Bein, wer mich erpresst, der wird mich kennenlernen. Allerdings stellt sich da dann auch gleich wieder die nächste Frage. Der Kommissar will nämlich wissen, wenn Plotcheck doch gar nicht erpressbar war, warum ist ihm dieses angebliche Finden des Erpressers denn jetzt so viel Geld wert? Hier auf dem Tisch liegen doch mindestens 50.000 Mark. Da verbessert Alfred 63.000 Mark und das sind sogar 3.000 Mark mehr, als er verlangt hat. Die Antwort von Plotcheck ist jetzt, das Geld ist präpariert, es löst sich nach einer gewissen Zeit auf und jeder, der es angefasst hat, bekommt grüne Finger.
Mir war jetzt nach dieser Äußerung klar, da muss es sich um Falschgeld handeln. Wenn Plotcheck so viel Geld einsetzt, um nach 30 Stunden hoffentlich den Erpresser gefunden zu haben, dann muss er ja damit rechnen, dass das Geld wirklich vernichtet wird, falls er kein Gegenmittel hat, falls es sowas gibt. Und das macht niemand mit echtem Geld, auch denke ich nicht, wenn man zeigen will, man ist der Boss. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass er gehofft hat, dass er den Erpresser findet und wenn es länger als 30 Stunden dauert oder generell, dass er dann dem Erpresser sagt, du, das Geld, das gibst du mir wieder.
Und genau diese Vermutung bewahrheitet sich jetzt auch, denn Karl schaut sich diese Geldscheine, die auf dem Tisch liegen, etwas genauer an, nimmt sie vorsichtig mit einem Taschentuch hoch, damit er keine grünen Finger bekommt und identifiziert das Geld als Blüten. Somit haben wir Plotcheck als Geldfälscher entlarvt. In seinem Haus wird auch noch weiteres Falschgeld gefunden. Er und seine Komplizen werden somit verhaftet. Auch Alfred ist als Erpresser überführt. Er hat die Erpressung ja zugegeben. Er muss mit einer Anklage rechnen, bleibt aber zunächst auf freiem Fuß. Damit war der Fall für mich im Prinzip abgeschlossen. Und wenn es hier tatsächlich geendet hätte, wäre es wirklich ein sehr kurzes Kurzhörspiel gewesen. Als Bonus gibt es jetzt aber noch einen kleinen weiteren angehängten Fall, der in meinen Augen nur lose mit diesem Hauptfall zu tun hat. Das wird auch vom Erzähler angekündigt, dass Alfred in Zukunft noch weiteres Unheil auf sich ziehen wird.
Aber bevor wir zu diesem Bonusfall kommen, noch ein paar Anmerkungen, die ich ganz interessant fand. Zum einen ist es so, dass im Buch nicht Karl derjenige ist, der die Blüten entdeckt, sondern das ist ein zweiter Kommissar, der dabei ist. Denn Plotcheck sagt auch nicht von sich aus, er hat das Geld präpariert und es zerfällt, sondern das Ganze ist zweistufig und es wurde fürs Hörspiel dann zusammengekürzt. Die erste Aussage von Plotcheck ist, er hat das Geld nur präpariert, dass der, der es angreift, mit grünen Fingern herumläuft. Und da er ein Boss in der Unterwelt ist, hätte er seine Schergen gebeten, die Augen offen zu halten und so den Erpresser zu finden. Dann kommt besagter Kommissar, nimmt einen dieser Scheine in die Hand, merkt, dass der ölig ist und dann kann er sofort die Farbe zuordnen. Das wäre eine Farbe namens wilder Laubfrosch und die hätte die negative Eigenschaft, dass das Geld nach 30 Stunden zerfällt. Und dann merkt der Kommissar, Moment, das ist Falschgeld. Was auch noch interessant ist, ist, diese Markierung von Geld hat in TKKG durchaus schon Tradition. Uns sind auf Anhieb zwei weitere Folgen eingefallen, in denen Geld markiert wird. Da ist zum einen im Schatten des Dämons, als der Dämon Dr. Prunk mit roten Händen herumläuft, denn Karl hat von einem befreundeten Chemiker namens Ladlo Lippstedt ein Pulver bekommen, was er zwischen die Scheine gegeben hat, was dann verpufft und Geldscheine und Finger rot färbt. Und die zweite Folge, die uns eingefallen ist, ist, wer hat Tims Mutter entführt? Da hat diesmal Karl ein Mittel entdeckt, eine farblose Flüssigkeit. Er nennt sie selbst Banuziva, die Banknoten-Zinkerfarbe. Und mit der markieren sie die 500-Mark-Scheine mit einem X und können dann beim Essen mit dem vermutlichen Entführer, nachdem sie Sonnenbrillen aufgesetzt haben, auch das markierte Geld identifizieren. Und der dritte Punkt, den ich noch interessant fand im Buch ist, als Alfred Eggebrecht den Erpresserbrief geschrieben hat, hat er gedacht, er muss ja nicht darauf achten, Spuren zu hinterlassen, denn Blodjack wird natürlich nicht die Polizei verständigen und nur die Polizei hätte die Fähigkeit, Spuren wie beispielsweise Fingerabdrücke zu sichern. Das fand ich jetzt sehr lustig, das war damals ja Mitte der 80er. Wir haben dann mal überlegt, heutzutage bei Kinderbanden ist es ja normal. Bei den fünf Freunden gibt es eine Folge, die goldene Maske des Pharao. Ich glaube, es ist Folge 102, wo Miss Marple genau erklärt, was man eigentlich braucht, um Fingerabdrücke zu nehmen. Die Folge ist allerdings 2013 erschienen und die drei Ausrufezeichen haben sogar ein Fingerabdruckset auch nach 2000 erschienen. Aber mir ist dann eingefallen, es gibt ein Buch, Geheimagent Lennet und das Kommando Sonderurlaub. Das ist von 1980, also in der Zeit, bevor Stefan Wolf sein Buch hier geschrieben hat. Und die dortige Verbrecherorganisation hat die Fähigkeit, Fingerabdrücke zu nehmen, denn sie wollen einen eingeschleusten Spion identifizieren. Hast du noch eine andere Folge?
Dass tatsächlich mit Fingerabdrücken gearbeitet wird, so bis Mitte der 80er, da ist mir auch nicht wirklich was eingefallen. Das Einzige, was mir in diesem Zusammenhang noch über den Weg gelaufen ist, wären die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. Da hat Justus eine Paste entwickelt, die unsichtbar ist, mit der Porzellankneufe eines Schreibtisches präpariert. Und diese Paste führt auch dazu, dass jeder, der sie anfasst, schwarze Flecken an die Finger kriegt, sodass die Detektive im Nachgang die Person identifizieren können, die heimlich in fremden Schreibtischen rumschnüffelt.
In der vorletzten Szene wollen nun TKKG Axel informieren, was mit seinem Bruder war. Sie rufen zuerst an, er bittet sie aber, rauszukommen nach Birnbach am See und ihn zu besuchen. An einem Montag nach Schulende fahren sie mit den Fahrrädern hin und sie haben doch rechtzeitig dran gedacht, dass Axel Geburtstag hat. Sie kaufen ihm eine neue japanische Vase. Als sie in dem kleinen Ort eintreffen, sehen sie einen Mann auf der Straße liegen. Er hat eine Wunde am Hinterkopf. Es ist der Briefträger, er ist wohl gerade überfallen worden. Und Tarzan sieht auch eine Bewegung im Gebüsch und rennt hinterher. Er glaubt, das ist der Räuber, er möchte ihn fangen. Willi und Gabi kümmern sich um den Briefträger und Karl fährt Tarzan hinterher.
Das ist jetzt auch wieder eine spezifisch für das Hörspiel aktivierte Szene für Karl. Im Buch bleibt er beim Briefträger. Aber auch hier kann man das mit dramaturgischen Gründen erklären, damit Tarzan nachher keine Selbstgespräche führen muss, sondern sich ein Dialog mit Karl ergeben kann. Im Hörspiel begründet Karl das mit, wenn Tarzan den Räuber tatsächlich einholt und ihm die Tasche wieder abnehmen kann, dann muss er sie wenigstens nicht zurücktragen, sondern ich kann sie mit dem Fahrrad transportieren.
Tarzan hat den Räuber auch wirklich gleich geschnappt und es handelt sich um Alfred Eggebrecht. Der Erzähler hatte also recht, dass Alfred weiteres Unheil anzieht. Alfred hat einen Brief in der Hand, der ist an Axel Eggebrecht in Birnbach am See adressiert. Und in dem Brief, und das erfahren wir jetzt in einem Gespräch zwischen Tarzan und Karl, in dem Brief befindet sich ein ausgefüllter Lottoschein. Es ist auch eine Glückwunschkarte in dem Brief und der Absender ist Alfred. Wir wissen ja, dass Axel Geburtstag hat und Alfred wollte seinem Bruder also etwas zum Geburtstag schenken, was etwas hermacht, aber nicht viel Geld kostet. Tarzan kennt jetzt zufälligerweise die Lottozahlen vom Wochenende und weiß, dass in einem der Kästchen der große Gewinn ist, ein Sechser, wahrscheinlich Millionen. Und sie spinnen jetzt die Theorie, dass Alfred, als er am Samstag der Ziehung beigewohnt hat, realisiert hat, er hat seinem Bruder gerade viel Geld geschenkt und so viel wollte er ihm dann doch nicht geben. Und das Einzige, was Alfred dann eingefallen ist, ist, er überfällt den Briefträger und raubt den Brief zurück. Er hätte vielleicht auch einfach können warten, bis der Brief im Briefkasten liegt, im Landhaus in Birnbach und dann einfach den Briefkasten mitnehmen. Und als Abschluss wird Alfred dann von der TKKG-Bande zu Axel gebracht, aber da sind wir nicht mehr aktiv dabei.
2 Tage später gibt es dann noch eine kleine Nachlese. Wir befinden uns wieder im Internat, es ist große Pause. Der Erzähler hat uns informiert, dass der Briefträger mit einer schweren Gehirnerschütterung im Krankenhaus liegt. Alfred Eggebrecht wurde schlussendlich jetzt doch verhaftet wegen Raub und Körperverletzung an diesem Briefträger. Axel Eggebrecht ist wieder gesund und er sucht TKKG auf dem Schulhof auf, um mit ihnen zu sprechen. Er lädt sie zu einer nachgeholten Geburtstagsfeier zu sich ein. Und wir erfahren, dass Axel zwar seinen Bruder bedauert, dass er jetzt tatsächlich ins Gefängnis muss, aber so langsam hat er ihn auch aufgegeben. Axel ist der Meinung, dass Alfred jetzt selbst für sich verantwortlich ist. Möglicherweise wird das Gefängnis ihm eine Lehre sein, möglicherweise auch nicht. Wir erfahren, dass Axel diesen Lottogewinn überhaupt nicht annehmen will. Er wird das Geld seinem Bruder zur Verfügung stellen. Wenn er aus dem Knast rauskommt, soll er damit machen, was er will. Sollte Alfred beschließen, dieses Geld zu verspielen, dann ist das seine Sache. Axel hat damit nichts mehr zu tun. Alfred soll sein Leben jetzt einfach selbst auf die Reihe kriegen. Und damit ist der Fall jetzt endgültig abgeschlossen.
Kommen wir nun zu unseren Kategorien. Wer war wie fallrelevant? Da wir das Hörspielskript ja abtippen, habe ich hier mal wieder Worte zählen lassen und unser Eindruck hat sich bestätigt. Es ist ein TKKG-Fall. Die 4 Personen, die am meisten Sprechanteil haben, sind wirklich die TKKG-Mitglieder. Tarzan natürlich vorneweg, über 1600 Worte, aber Karl schafft es auch über 1000 Worte. Ich habe noch nicht viele TKKG-Skripte abgetippt, aber ich vermute ganz stark, dass es wahrscheinlich kein weiteres Hörspiel geben wird, in dem Karl so wirklich viel zu sagen hat. Die Fallrelevanz selbst bin ich der Meinung, dass Tarzan und Karl hier gleichberechtigt sind. Beide tragen sehr viel bei, damit der Fall vorangeht. Karl ist sehr aktiv, Tarzan macht die ganze Keilerei. Karl beginnt mit der Beschattung, er bringt das Wissen über Spielsucht bei und er erkennt auch das Falschgeld. Die anderen beiden, Gabi und Klößchen, sind eher Nebencharaktere hier. Gabi bringt zwar den Fall an Land und erkennt auch Karl Oblotschek. Sie hat Wissen, was sonst keiner von den anderen 3 hätte. Klößchen selbst, bin ich der Meinung, ist hier eigentlich nur Staffage. Er ist der Bremser. Gut, er haut einem der Verbrecher seine Luftpumpe auf den Kopf. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das wirklich fallrelevant war und dass deshalb der Kampf zugunsten von Tarzan ausging.
Welche Verbrechen wurden begangen? Da ist in diesem Fall wirklich eine ganze Latte zusammengekommen. Wir fangen mal an mit Plotcheck und Komplizen. Da ist zunächst illegales Glücksspiel, Nötigung bei dem Überfall auf TKK, Körperverletzung und Falschmünzerei. Alfred Eggebrecht nimmt an illegalen Glücksspielen teil. Er begeht zunächst den Raub beim Zockertreff. Dann unterstelle ich ihm mal illegalen Waffenbesitz, weil ich nicht glaube, dass er einen Waffenschein für diese Pistole hat, die er am Zockertreff bei sich hat. Und selbst wenn, unterstelle ich ihm fahrlässigen Umgang mit Schusswaffen, denn dass er die Pistole Tarzan in die Hand drückt bzw. zulässt, dass dieser damit schießt, kann auch nicht richtig sein. Dazu kommt noch Erpressung und noch einmal Raub mit Körperverletzung beim Briefträger.
Und möglicherweise noch Verletzung des Postgeheimnisses. Denn der Brief von Alfred an Axel ist ja schon abgeschickt worden. Mir ist jetzt nicht ganz klar, ob er dann quasi dem Adressaten gehört oder noch dem Absender. Ich würde eher sagen, dass das jetzt ein Brief von Axel ist und insofern verletzt er hier auch das Postgeheimnis, was aber wahrscheinlich bei der ganzen anderen Latte nicht wirklich ins Gewicht fällt.
Aber auch Axel Eggebrecht muss ich zumindest irgendwie Verletzung seiner Aufsichtspflicht oder sowas vorwerfen. Es ist klar, dass er am Abend nicht im Dienst ist und nicht den Erzieher vom Dienst gerade stellt. Trotzdem ist er Lehrer im Internat und ihm muss auffallen, dass Tarzan und Klößchen um diese Zeit in der Stadt nichts mehr zu suchen haben. Und zumal Tarzan, der in seinem Haus mit einer Waffe rumfuchtelt und eine Vase zerschießt, dass er das einfach lapidar mit "Oh, meine Vase" kommentiert und da keinerlei Sanktionen folgen, das finde ich sehr merkwürdig. Also die Arbeitsauffassung dieses Pädagogen finde ich doch fragwürdig. Und auch Tarzan kann hier wieder eine ganze Latte von Vergehen verbuchen. Da ist zunächst mal Hausfriedensbruch bei diesem Zockertreff, also mit einer Waffe durchs Fenster irgendwelche Leute bedrohen, stellt auch den Tatbestand der Nötigung dar. Diesen Schuss, den er in Eggebrechts Wohnung abgibt, wie man das werten muss, weiß ich nicht, aber richtig sein kann das auf jeden Fall auch nicht. Diverse Körperverletzungen würde ich da auch wieder anführen. Die Schlägerei auf dem Heimweg in der ersten Nacht mag noch unter Notwehr gehen, weil die Zocker sie schließlich abgedrängt und angegriffen haben. Aber dieser K.O.-Schlag des einen Ganoven in der Wohnung von Eggebrechts und auch die Überwältigung von Alfred in Birnbach tragen für mich schon wieder Körperverletzungszüge. Und auch das Inschachhalten von Plotcheck und möglicherweise Alfred in Eggebrechts Haus, bis die Polizei eintrifft, würde ich unter Nötigung verbuchen.
Ginge das heute noch? Die Verbrechen, würde ich sagen, ja, die sind in gewisser Weise zeitlos. Illegale Zockerclubs gibt es bestimmt noch, Falschmünzerei gibt es bestimmt auch noch. Gut, vielleicht nicht mit dem Euro, der ist recht fälschungssicher, aber mit anderen Währungen. Briefträger überfallen und rauben, das funktioniert alles auch heute noch so. Für die Übergabe müsste man sich dann wahrscheinlich etwas anderes überlegen, wie Gepäckaufbewahrung, die gibt es wahrscheinlich nur noch in ganz großen Bahnhöfen. Aber wie wir ja schon gesagt haben, fanden wir die Idee generell sowieso nicht so wirklich gut. Die Geldmarkierung ist heutzutage auch kein Problem. Es gibt einige Substanzen, mit denen man das durchführen kann. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist zum Beispiel Ninhydrin. Damit könnte man den Geldschein präparieren. Ninhydrin reagiert mit Proteinen in der Haut und führt über ein paar Zwischenstufen zu einer Blaufärbung der Haut. Es gibt auch UV-Pulver, kommerziell erhältlich. Ganz feines Pulver, leuchtet leicht grün, das man zwischen die Geldscheine eintragen kann. Ich vermute, das ist wahrscheinlich das, was Ladlo Lippstedt auch gemacht hat. Die verpuffen dann beim Rausnehmen. Das Pulver setzt sich an Händen und Kleidung ab und ist so fein, dass es fast nicht herausgewaschen werden kann. Und unter UV-Licht strahlt es intensiv grün. Und was mir persönlich am besten gefallen hat, ist Silbernitrat. Damit könnte man die Geldscheine tränken. Silbernitrat reagiert mit den Chloridionen im menschlichen Schweiß zu Silberchlorid. Und das kennt man ja von Fotoemulsionen, von Analogfilmen. Und zerfällt unter Lichteinfall dann in metallisches Silber. Und das gibt kleine schwarze Punkte, die tief in der Haut sind, nicht herauswaschbar sind. Man muss einfach warten, bis die herauswachsen. Und die könnte man dann sehr lange nachweisen, wenn man Leuten mit der Lupe auf die Finger guckt. Was heutzutage sogar noch einfacher ist, ist die Sache mit dem Lottoschein. Im Buch hier ist beschrieben, dass auf dem Lottoschein A. Eggebrecht steht. Es scheint also so zu sein, dass man in den 80ern keine Quittung bekommen hat dergestalt, sondern dass der Name desjenigen, der den Lottoschein einlösen möchte, irgendwie darauf geschrieben sein muss. Und da die Brüder ja Alfred und Axel heißen, könnte A. Eggebrecht natürlich auch Alfred sein. Das heißt, wenn er den Schein wieder hat, bekommt er auch das Geld. Das ist heutzutage viel einfacher. Wer die Quittung hat, bekommt das Geld. Da ist es völlig egal, wie man heißt.
Wie das damals mit den Lottoscheinen und den Namen vonstatten ging, ist mir nicht wirklich vertraut. In den 80ern habe ich einfach noch kein Lotto gespielt. Aber offensichtlich musste man da tatsächlich irgendwo seinen Namen angeben. Es gibt ja auch noch einen anderen TKKG-Fall, wo das eine Rolle spielt, Taschengeld für ein Gespenst, wo ein Lottozettel für eine Spielgemeinschaft unter falschem Namen abgegeben wurde und somit die Spielgemeinschaft betrogen werden sollte. Welche Fragen sind offen geblieben? Zunächst mal, wie kommt Alfred Eggebrecht mit seiner geladenen Waffe in den Zockertreff? Gibt es da keine Sicherheitsvorkehrungen? Okay, wir befinden uns Mitte der 80er und die Sicherheitsvorkehrungen sind in den letzten Jahren sehr stark angezogen worden. Ich erinnere mich auch noch an eine Geheimagent Lennet-Folge, vermutlich aus den 60ern oder 70ern, wo Geheimagent Lennet fröhlich mit seiner Dienstwaffe ins Flugzeug steigt und damit nach Amerika fliegt. Und zwischendurch mal kurz einen Gedanken hat, hoffentlich findet keiner die Waffe, die müsste ich irgendwie erklären. Aber offensichtlich ist es kein Problem, mit einer Waffe ins Flugzeug zu steigen. Trotzdem denke ich, dass auch in den 80ern die Verbrecher schon ein gewisses Sicherheitsbedürfnis gehabt haben müssen, sodass ich davon ausgegangen wäre, dass sie die Besucher ihres Zockertreffs filzen würden. Eine andere Frage ist, was passiert eigentlich mit dem Projektil, nachdem Tarzan die Vase in Eggebrechts Haus zerschossen hat? Die wird vermutlich irgendwo in der Wand gelandet sein. Wird die jetzt da irgendwie rausgepult? gibst Alfred Eggebrecht da einfach nur drüber, es wird überstrichen und die bleibt in der Wand. Müssten wir vielleicht unsere Wände mal mit einem Metallsuchgerät abklopfen, ob hier irgendwelche Projektile in den Wänden stecken? Die größte Frage, zu der ich überhaupt keine Theorie habe, ist, warum Plotcheck 3000 Mark mehr als Eggebrecht fordert in seinen Geldübergabekoffer packt. Selbst wenn es Falschgeld ist und es ihm nicht wehtut. Dass mehr Geld drin ist, als gefordert wird, muss dem dümmsten Erpresser auffallen. Da muss jeder misstrauisch werden. Das ist einfach nur ein dummer Zug. Und die letzte Frage ist, was passiert jetzt eigentlich mit dem Lottogewinn? Gehört das Geld tatsächlich Axel, weil Alfred es ihm geschenkt hat? Kann Axel sagen, ich will es gar nicht annehmen, es bleibt Alfreds Geld? Kann Alfred, wenn er im Gefängnis sitzt, diesen Lottogewinn überhaupt einlösen? Und wenn nicht, wenn Axel das Geld abholen will und Alfred ja später zur Verfügung stellt, muss Alfred dann Schenkungssteuer zahlen?
Dann kommen wir nun zum Fazit. Das Geschenk des Bösen ist eine meiner Lieblingsfolgen. Und je öfter ich sie höre, desto lieber mag ich sie auch. Es ist für mich so eine Art Gute-Laune-Folge. Irgendwie finde ich sie lustig. Jetzt in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, es gibt auch eine recht gute Charakterprogression von Axel, der am Anfang ja alles für seinen Bruder tut. Die Vase ist ihm egal, Tarzan, dass er schießt, ist ihm egal. Er möchte nur seinem Bruder Alfred helfen. Und in der letzten Szene, der Abschlussszene, ist das ja vorbei. Da ist Axel ja jetzt der Meinung, mein Bruder ist wahrscheinlich auch 35 und er soll jetzt gefälligst sein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich habe versucht, was ich kann, der Rest ist seine Sache. Das fand ich eigentlich ganz realistisch gemacht. Ich mag die Folgen generell, wenn Karl aktiv ist. Und hier ist ja, wie wir gesehen haben, Karl mehr oder weniger der Aktivposten. Und zwar nicht nur durch Wissen, sondern auch durch eigentlich Karl-untypliche Handlungen. Das hat mir richtig gut gefallen. Insofern gibt's von mir einen Daumen nach oben.
Ich muss sagen, dass ich für die Vorbereitung zu diesem Podcast die Folge wahrscheinlich zum ersten Mal aufmerksam gehört habe. Irgendwie ist mir sonst der Mittelteil immer ein bisschen verloren gegangen. Entweder bin ich bis dahin schon eingeschlafen oder ich habe sonst wie geistig abgeschaltet. Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass der Anfang und das Ende mir relativ vertraut waren. Aber diese ganze Geschichte mit der Erpressung, da musste ich nochmal ziemlich viel drüber nachdenken. Die Folge hat einige amüsante Szenen und einige Zitate sind auch in unseren Wortschatz übergegangen. Es sind geflügelte Worte, sowas wie im dritten der vier Kästchen steckt der große Gewinn. Es wird einfach bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit mal so zum Besten gegeben. Wie wir eben in der Zusammenfassung der Verbrechen gesehen haben, ist es eine Folge, in der es gewaltig zur Sache geht. Also es gibt einige Prügeleien, Schusswaffen werden benutzt, das ist wieder für mich ein eher negativer Punkt. Mir persönlich sind die Musikstücke, die die Szenen trennen, zu lang. Das ist manchmal wirklich nervig, dass ich denke, wann geht's denn endlich weiter? Aber das ist ein subjektiver Eindruck von mir. Für mich ist das Ende auch untypisch fatalistisch, dass Axel sagt, jetzt ist mein Bruder für sich selbst verantwortlich, ich kann ihm da nicht mehr helfen, soll er machen, was er will, ist mir egal. Es mag ein realistisches Ende sein, aber für TKKG finde ich es merkwürdig. TKKG hat für mich eher, auch wenn es unrealistisch sein mag, Happy Ends. Und dieses Ende finde ich deshalb, ja, wie gesagt, einfach untypisch. Somit ist mein Urteil für diese Folge neutral.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In den nächsten 3 Monaten werden wir Hörspiele verschiedener Serien besprechen, die sich alle mit dem Thema Ehrgeiz im Sport beschäftigen. Wir starten mit einer Folge Hani und Nani. Bis in 4 Wochen.